Herzlich willkommen. Heute mein Gast, die einzige Ameisenbär-Expertin außerhalb Brasiliens, die Tropen- und Verhaltensbiologin Lydia Möcklinghoff. Guten Tag, Frau Möcklinghoff.
Ja, hallo, ich freue mich.
Wie viel Ameisen muss denn ein Ameisenbär am Tag verspeisen, um halbwegs satt zu werden?
30.000 Ameisen und Termiten pro Tag frisst er. Klingt erstmal viel, sind aber nur 180 Gramm Nahrung, also eigentlich dann doch nicht so irre viel.
Und kann man mit denen kuscheln oder eher nicht? Also mit den Bären, nicht mit den Ameisen?
Sind keine Bären, da können wir bestimmt später noch drüber sprechen. Kuscheln in freier Wildbahn auf gar keinen Fall. Die haben sehr starke Krallen. Im Zoo gibt es ein paar verschmuste Ameisenbären.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Franziska Eder im Gespräch mit
Lydia Möcklinghoff. Kennt sich aus mit den Supernasen.
30.000 Ameisen, also finden Sie das viel oder wenig?
Ja, eben. Also es klingt erstmal irre viel und eigentlich ist es auch viel, wenn man sich vorstellt, also wenn wir uns mal vorstellen, wir wollen 30.000 Ameisen jetzt einsammeln, das muss man erstmal versuchen, die mit den Fingern einzufangen. Von daher ist es schon beeindruckend und das kann der Ameisenbär, weil er so perfekt angepasst ist an sein Leben. Also der hat eine lange, klebrige Zunge, wie so ein Klebeband, da bleiben die dran kleben.
Wie diese Fliegenfänger, die manchmal so von der Decke hängen.
Genau.
Diese Spiralen, die so ekelhaft sind.
Genau so. So wie die Fliegenfänger, das ist eigentlich die Zunge des Ameisenbären. 60 Zentimeter lang, kann sich jetzt jeder mal kurz überlegen, wie lang das ist. Also ganz ordentlich. Und dann hat er diese starken Krallen, habe ich ja eben schon erwähnt, mit denen buddelt er dann die Nester auf. Und so schafft das der Ameisenbär. Also es ist schon viel, aber eben, wenn man dann nach dem Gewicht geht, ist es eigentlich gar nicht so irre viel. Also so ein Ameisenbär wiegt schon 20, 30 Kilo in freier Wildbahn und dann sind 180 Gramm Nahrung pro Tag eigentlich nicht
aber
so irre viel.
Aber der Ameisenbär ist kein Bär. Was ist er?
Nee, der Ameisenbär gehört zu den Nebengelenktieren.
Gottes Willen.
Ja, das ist eine Tiergruppe, die ganz typisch ist für Süd- und Mittelamerika. Und zu dieser Tiergruppe gehören auch Gürteltiere und Faultiere. Also der Ameisenbär ist der nächste Verwandte zu den Gürteltieren und zu den Faultieren.
Gut, der Ameisenbär hält aber, was er verspricht, in seinem Namen, nicht beim Bären, aber bei den Ameisen, weil von denen ernährt er sich. 180 Gramm. Wieso reicht ihm das? Ist das so proteinreich oder was ist an den Ameisen und Termiten so nahrhaft?
Ja, also wenn man ganz ehrlich ist, so richtig reicht es ihm nicht. Also es gibt ja verschiedene Tiere auf der Welt, die sich irgendwie für eine Ernährung entschieden haben, die eigentlich nicht so ganz reicht und deswegen sind die immer so ein bisschen mangelernährt unterwegs und auch so ein bisschen Matsche. Also dazu gehört zum Beispiel auch der Panda, der eigentlich auch immer so ein bisschen unterernährt ist. Und Ameisenbären in freier Wildbahn sind echt auch nicht, ich sag immer, nicht die hellsten Kerzen auf der Torte. Also die sind immer so sehr in ihrer Welt unterwegs, schlafen auch viel, weil sie eben nicht so viel Energie haben. Wenn man sich die Tiere dann im Zoo anguckt, dann ist das total komisch für eine Zoologin, die eigentlich immer in freier Wildbahn sieht, weil die sich viel schneller und viel agiler bewegen und auch einfach viel wacher und aufmerksamer sind.
Okay, also wie frage ich das jetzt diplomatisch? Wenn es nicht die Intelligenz ist, die sie an Ameisenbären interessiert, was ist es dann? Er kann sich ja auch nur auf eine Sache konzentrieren, sehr sympathischer Genosse, aber was interessiert sie da als Biologin so?
Ja, trotzdem sind Ameisenbären, also was heißt trotzdem, die sind natürlich, das sind keine blöden Tiere, die deswegen überhaupt kein spannendes Verhalten zeigen. Im Gegenteil, die zeigen ganz viel super spannendes Verhalten. Also die unterhalten sich über mysteriöse Kratzbäume miteinander, was noch nie jemand festgestellt hat. Die haben interessantes Sozialverhalten und all das, und das fasziniert mich so am Ameisenbären, ist noch überhaupt nicht erforscht. Also es gibt kaum Forschung am Ameisenbären und das, obwohl Ameisenbären, und da kommen wir zu der anderen total faszinierenden Sache an diesen Tieren, obwohl Ameisenbären so unglaublich toll und abgefahren aussehen. Also wer schon mal einen gesehen hat, wird wahrscheinlich auch gedacht haben, wo ist denn hier jetzt vorne und hinten?
Ja, ja, das stimmt schon. Also sagen wir, sie sind nicht besonders intelligent, sie sind auch keine klassischen Schönheiten. Aber vielleicht können sie ja unseren Hörerinnen und Hörern mal beschreiben, wie ein Ameisenbär aussieht.
Also das finde ich jetzt despektierlich.
Ja, ich auch. Ich nehme es zurück.
Ich finde, Ameisenbären sind wunderschöne Tiere. Also sie haben vorne diese lange, bananenförmige Schnauze. Es ist auch tatsächlich eine Schnauze, die Nase sitzt zusammen mit dem Mund vorne auf diesem langen Gebilde. Dann haben sie so von der Rumpfgröße her, sind sie etwa so groß wie ein deutscher Schäferhund. Und dann kommt eigentlich das Schönste am Ameisenbären, dieser lange Schwanz mit diesen langen Haaren, die dann, wenn man so einen Ameisenbär in freier Wildbahn sieht und er läuft so durchs weiches Savannengras und diese Haare sind eigentlich wie dieses Gras und wehen so im Wind. Das sieht wunderschön aus. Und dann ist er so dunkelbraun, hat über der Schulter wie so eine schwarze Spitze, die so weiß eingerahmt ist, als Fellzeichnung. Und die dient tatsächlich der Tarnung der Jungtiere. Also die liegen auf dem Rücken. Ameisenbärenmütter tragen ihre Babys 9 Monate auf dem Rücken und im Optimalfall geht dann diese Zeichnung der Mutter in die Zeichnung des Babys über. Das klappt allerdings nur selten, das Baby verrutscht nämlich immer und liegt dann falsch.
Und das Baby krallt sich mit Krallen fest auf der Mutter.
Genau, genau. Also eigentlich das Erste, das die machen, wenn die geboren werden, die klettern sofort bei der Mama auf den Rücken und klammern sich dann da mit ihren Krallen fest.
Wann haben Sie zuletzt einen Ameisenbären in der freien Wildbahn gesehen?
Im letzten September, also September 2023. Ich bin jedes Jahr 3 Monate in Brasilien in meinem Forschungsgebiet. Und genau, also dann meistens über den deutschen Sommer, weil dann ist da Winter und dann ist da Ameisenbärensaison. Und im September bin ich letztes Jahr wieder abgereist und kurz vorher habe ich meinen letzten Ameisenbären gesehen.
Wenn ich es richtig verstanden habe, sind Sie immer im selben Forschungsgebiet.
Mhm.
Wie halten Sie denn die Ameisenbären dort auseinander? Die sehen ja nicht besonders unterschiedlich aus, oder?
Ja, das ist tatsächlich Teil meiner Forschung, das habe ich neu entdeckt, dass meine Ameisenbären, obwohl sie vielleicht auf den ersten Blick alle gleich aussehen, dass man sie durchaus anhand ihrer Fellzeichnung unterscheiden kann. Also die haben verschiedene Teile, die unterschiedlich aussehen. Zum Beispiel hat so ein Ameisenbär so ein weißes Vorderbein und auf diesem Vorderbein sind zum einen manchmal so schwarze Flecken drauf. Die sind, manchmal ist es auch nur ein Schatten, manchmal ist es ganz weiß, manchmal ist es wirklich so ein schwarzer Punkt, also ganz unterschiedlich. Und über der Vorderpfote haben die noch so ein Armband und dieses Armband so in schwarz. Und das ist manchmal ganz breit und manchmal ganz schmal. Dann unterscheidet sich die Ohrform. Also es ist nicht so leicht, wie es zum Beispiel die Jaguar-Forscher bei mir im Studiengebiet haben, die in Anführungsstrichen einfach nur auf die Punkte gucken müssen.
Sind Sie ein bisschen neidisch?
Ja, ich bin neidisch. Sehr, sehr neidisch. Auf jeden Fall, weil es ist durchaus einfacher. Beim Ameisenbären muss man da schon ganz genau hingucken. Ich habe so ein paar, die erkenne ich sofort, wenn ich sie sehe. Die kenne ich auch schon seit ganz vielen Jahren. Darum bin ich auch immer am selben Ort. Es gibt aber auch ein paar, da muss ich dann echt, wenn ich wieder zu Hause bin, durch die Fotos gehen, durch mein Fotoregister gehen und dann sitze ich manchmal tagelang da, starre nur auf Ameisenbären und wenn man dann abends ins Bett geht und die Augen zumacht, dann sieht man immer noch diesen schwarzen, spitzen Streifen so vor dem inneren Auge flimmern. Also das ist schon echt viel Arbeit.
Aber Frau Möcklinghoff, wenn im selben Forschungsgebiet in Brasilien auch Raubkatzenforscher sind, dann klingt das nach keiner guten Nachricht für den Ameisenbären, der sich ja nur auf eine Sache konzentrieren kann. Also hat der Fressfeinde?
Tatsächlich forsche ja im Pantanal, das ist ein riesiges Feuchtgebiet im Westen Brasiliens, ein wahnsinniges Naturparadies, noch muss man leider sagen. Und eben dort leben Ameisenbären zusammen mit Jaguaren und auch Pumas, die theoretisch Fressfeinde sind. Aber dadurch, dass es im Pantanal so viel andere Nahrung gibt, also Wasserschweine, dann gibt es da so ausgewilderte Hausschweine, dann die natürlichen Wildschweine. Das ist viel einfachere Nahrung als so ein Ameisenbär, der ja, wie ich schon gesagt habe, doch lange Krallen hat. Und der braucht zwar lange, bis er mitbekommt, dass vielleicht da gerade eine Katze außenrum ist. Aber wenn er es mitbekommt, dann kann er da auch ganz schöne Ninja-Moves auspacken. Also da kann so ein Ameisenbär dann auch sehr, sehr schnell und sehr, sehr gefährlich werden. Aber wir haben schon mal eine Jaguar-Mutter mit ihrem Jungtier beobachtet und mein Ameisenbär Karl lief da entlang und die pirschten sich dann an den Ameisenbär ran, bis sie wirklich fast direkt nebendran lagen und ich bin schon natürlich gestorben irgendwie da 100 Meter weiter, weil ich dachte, oh nein, jetzt muss Karl dran glauben. Aber tatsächlich haben die sich dann hingelegt und dieses komische Tier beobachtet und es war so ein bisschen, als wollte die Jaguar-Mutter ihrem Jungtier mal zeigen, dass es auch so komische Ameisenbären da gibt.
Also für Karl ging diese Begegnung gut aus. Und ja, was ich schon zu Beginn dieser Sendung lerne, Frau Möcklinghoff, ist, ich hatte dem Ameisenbären gar nicht so viel Zeit eingeräumt, aber wir werden definitiv nochmal zu ihm zurückkommen.
Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Franziska Eder trifft
Lydia Möcklinghoff, Tropen- und Verhaltensbiologin.
Frau Möcklinghoff, Sie sind regelmäßig in Brasilien im Pantanal. Das ist, muss man ja sagen, ein riesengroßes Gebiet, ist glaube ich so groß wie Großbritannien, oder?
Genau, also unglaubliche Dimensionen, wenn man sich das so als kleine deutsche Seele vorstellt. Also das ist wirklich eine riesige Landschaft und eben auch eine ganz vielfältige Landschaft. Unglaublich schön.
Was können wir uns dort vorstellen? Also wenn Sie jetzt da sind, sehen Sie Dschungel, sehen Sie Feuchtgebiet, sehen Sie Steppe? Was sieht man da als Forscherin?
Das ist das Tolle am Pantanal, man sieht fast alles. Also Dschungel jetzt in dem Sinne nicht, aber auf jeden Fall auch sehr, sehr dichte Wälder mit Palmen und so, was man sich dann, glaube ich, bei uns auch, das geht bei uns dann, glaube ich, auch als Dschungel durch. Also ich forsche auf einer Rinderfarm, da denkt man erstmal, ui, Rinderfarm ist ja eine schwierige Sache. Tatsächlich ist das aber im Pantanal was anderes als im Amazonas. Denn im Pantanal gibt es dadurch, dass es einmal im Jahr überflutet, also zur Regenzeit, jetzt im Sommer sozusagen, also im dortigen Sommer, gibt es dort offene Schwemmflächen, so offene Savannenflächen. Und die traditionelle Rinderzucht da, die nutzt diese offenen Flächen und lässt die Natur im Optimalfall unberührt. Das ändert sich im Moment leider so ein bisschen von den Rändern des Pantanal. Aber da, wo ich forsche, ist das tatsächlich noch diese traditionelle Form der Rinderzucht. Und diese Rinderfarm, auf der ich arbeite, die ist 110 Quadratkilometer groß, okay, also riesig. Und da stehen dann ein paar Rinder drauf und der ganze Rest ist Natur. Und der ganze Rest ist eben so ein ganz eng gewebter Flickenteppich aus Seen, aus Wäldern, aus Flüssen, aus diesen offenen Savannenflächen. Also man hat ganz, ganz viele Lebensräume da und deswegen leben dort auch so viele Tierarten.
Wie erkunden Sie diese Lebensräume im Pantanal? Sind Sie zu Fuß unterwegs mit Machete? Haben Sie irgendein, also Auto wird es jetzt nicht geben, gibt es ein Pferd?
Doch, man kann, also wenn ich Glück habe, dann komme ich auch mit dem Auto voran, mit meinem geliebten Jeepinho heißt der kleine Jeep, der aber gerne kaputt geht. Und man kommt natürlich auch nicht überall hin. Also im Optimalfall nutze ich den, ich nutze aber auch das Pferd, ich nutze das Kajak, je nachdem, wo ich hin muss. Also ich mache neben meiner Ameisenbärenforschung auch eine Kamerafallenstudie, das sind so kleine Kästchen, die machen automatisch Fotos, wenn sie Körperwärme und Bewegung registrieren, also wenn ein Tier vorbeiläuft, und die hänge ich überall auf und das ist manchmal schwer, dahin zu kommen. Dann schaue ich eben, dass ich mit Pferd, Auto, Kanu oder wie auch immer so nah wie möglich rankomme und ja, dann packe ich meine Machete aus und dann geht's in den Wald und der Wald im Pantanal ist sehr, sehr schwer zu betreten, denn er ist voller Dornen, voller Mücken und vor allem voller Zecken.
Nein, ja. Diese großen tropischen?
Unterschiedlich. Wir haben Zecken in allen Größen. Also es gibt die großen, aber die...
Wie groß sind die großen? Ich frage für eine Freundin.
So ein halber Zentimeter, würde ich mal sagen. Die sind aber gar nicht so schlimm, weil man merkt meistens, wenn die sich reinschrauben. Ne? Also das tut dann auch weh. Viel nerviger sind die Powder-Ticks. Ich weiß nicht, wie die in Deutsch heißen. So ganz kleine Zecken, winzig, die hängen dann in so Bällen an der Vegetation und wenn man dann mit dem Hosenbein dagegen kommt, dann hat man wie so ein, als hätte einer Staub aufs Bein geworfen und dann muss man stehen bleiben und schauen und warten. Und wenn der Staub anfängt, sich auszubreiten, dann ist Mist, weil dann war es ein Zeckennest. Und das muss man dann entweder mit Klebeband oder ich habe letztes Jahr die Mega-Erfindung gemacht, nur so als Tipp für alle, die irgendwie
die
damit Ärger
haben. Die
sich
mit Zecken auseinandersetzen müssen.
Ja, die sich mit Zecken auseinandersetzen müssen. So eine Fusselrolle, so eine Kleberolle, das ist super.
Ah, da sind wir wieder beim klebrigen Ameisenbären.
Ja.
Sind Sie denn da alleine unterwegs oder haben Sie jemanden mit einer Flinte noch dabei?
Nein, das braucht man im Pantanal nicht. Also im Pantanal, ich bin meistens alleine unterwegs, weil es einfach auch, ich bin seit 14 Jahren dort und ich habe einfach so viel Erfahrung, mich in diesem total schwierigen Wald zu bewegen, dass jeder andere da teilweise sehr viel
stören
langsamer
würde. Sagen Sie es doch deutlich.
Würde. Gut. Ja, stören würde. Und es ist tatsächlich nicht sehr gefährlich. Also ich habe dann natürlich Angst vor allem vor Bienen und vor Wespen und so weiter, weil man kann nicht schnell rennen in diesem ganzen Dornengestrüpp. Aber zum Beispiel vorm Jaguar habe ich überhaupt keine Angst. Das sind keine Menschenfresser. Der Jaguar hat mich bestimmt schon 100 Mal beobachtet und hat gedacht, ach Mensch, das ist aber komisch. Und die jagen aber andere Sachen. Die jagen keine Menschen.
Wenn ich Sie richtig verstehe, sind die kleinen Tiere nerviger und gefährlicher im brasilianischen Dschungel als die großen.
Ja, so richtig gefährlich sind die auch nicht, also auch nicht die Zecken, die tragen keine Krankheiten, auch nicht die Mücken, weil im Pantanal leben einfach so wenig Menschen, also bei uns auf der Farm leben so etwa 20 Menschen auf diesen 110 Quadratkilometern, dann fährt man eine Dreiviertelstunde, dann leben da die nächsten Menschen, das schafft kein Tier, diese Distanz zu überbrücken, deswegen gibt es keine Menschenkrankheiten im Pantanal, weil einfach viel zu wenig Menschen da leben.
Sie haben dann aber doch, so wie es klingt, abends nach Ihren Forschungsunternehmungen durchaus Gesellschaft oder Kontakt zu Menschen und hängen nicht 3 Monate alleine in Brasilien rum.
Nein, das ist das Schöne auch daran und das ist wirklich einer der schönen Aspekte. Wenn ich zurück ins Pantanal komme, dann freue ich mich natürlich, die Ameisenbären wiederzusehen, diese unglaubliche Natur wiederzusehen, aber auch die Menschen wiederzusehen, die ich jetzt eben auch schon seit 14 Jahren kenne. Das ist ein bisschen wie eine Familie, die Menschen, die dort auf der Farm leben. Wir haben auch eine kleine Gästelodge für Ökotourismus und da trifft man dann auch Menschen aus aller Welt und so ist das keine total einsame Angelegenheit.
Noch ein kurzer Fun-Fact zum Thema Ameisenbär, den habe ich vorher vergessen zu fragen. Wie unterhalten die sich? Wie verständigen die sich?
Ja, das weiß keiner. Wie gesagt, es gibt eigentlich kaum Forschung über den Ameisenbären. Also ich konnte zeigen, dass die Kratzbäume verwenden. Und das ist vermutlich, man kennt das von vielen anderen Tierarten, die besser erforscht sind, eine Form der Kommunikation. Also die reiben dann ihre Achseldrüsen unter anderem daran und Brustdrüsen. Die haben dann einen besonderen Geruch. Und so kann man sich dann eben unterhalten zum Beispiel. Also Ameisenbären sind eigentlich Einzelgänger, aber man kann dann zum Beispiel sagen, hier, ich wäre jetzt paarungsbereit. Oder hier, ich kletter, also die klettern dann wirklich mit allen Vieren diese Baumstämme hoch, um ihre Markierungen abzusetzen. Und vielleicht sagt der Ameisenbär dann auch, Mensch, guck mal, wie hoch ich meine Markierung gesetzt habe. Also ich bin hier der stärkste Ameisenbär im Viertel. Und wenn wir uns treffen, dann musst du mir eben aus dem Weg gehen. Also das kann gut sein. Sie machen schon auch Geräusche. Ich habe einmal im Zoo eine Paarung gesehen, in freier Wildbahn tatsächlich nie. Da haben die aber so rührende Schreie gemacht und ein Freund von mir hat auch mal einen Kampf gesehen. Da haben die auch, also das klingt dann, als würde man in so eine Küchenrolle brüllen natürlich, weil das muss ja einmal durch diese röhrenförmige Schnauze durch. Und die Babys trillern, das haben wir auch schon ein paar Mal gesehen.
Zu Gast in 1:1 der Talk heute die Tropen- und auch Verhaltensbiologin Lydia Möcklinghoff, die sich die Antwort auf die Frage überlegt hat, nach was riechen Ameisenbären?
Also in freier Wildbahn tatsächlich nimmt man da keinen Geruch wahr, aber man kommt natürlich auch nicht, also manchmal kommt man wirklich nah dran, weil Ameisenbären riechen sehr gut, die sehen und hören schlecht. Wenn man sich so setzt, dass der Wind den Geruch wegträgt, hat man auch manchmal die Situation, dass man aus dem Weg gehen muss, weil einem der Ameisenbär sonst in einen reinrennt, weil er überhaupt nicht mitbekommen hat, dass man da ist.
Weil er sich gerade auf was anderes konzentrieren musste.
Ja, er sucht ja gerade Ameisen.
Ja.
Das ist so ein bisschen Monotasking eben. Da wissen vielleicht auch die Männer Bescheid, wie das so ist, wenn man sich nur auf eine Sache konzentrieren kann. Genau, also da habe ich noch nie einen Geruch wahrgenommen. Wenn man jetzt im Zoo in so ein Ameisenbärenhaus geht, dann riecht man schon so einen komischen, so einen leicht würzigen Geruch. Aber das hat dann vielleicht gar nichts mit wilden Ameisenbären zu tun. Der Kot von Ameisenbären in freier Wildbahn, der besteht ja dann logischerweise nur aus Sand und aus den Hüllen dieser Ameisenpanzer. Darum weiß man übrigens auch, dass er 30.000 ist.
Ah, weil man zählen kann, was hinten rauskommt. Ja, irgendein
Forscher hat sich mal tapfer hingesetzt. Und also das ist dann die unglamouröse Seite der Tierforschung und hat eben die ganzen Kopfkapseln im Kot der Ameisenbären gezählt. Und dieser Kot, wenn der frisch ist, dann riecht er so ein bisschen würzig. Also ich würde gar nicht mal sagen, so irre unangenehm.
Jetzt sind Sie nach einer Forschungskarriere im brasilianischen Pantanal gelandet, aber es gab ja auch einen Anfang und deshalb würde ich jetzt gerne mal ein bisschen in Ihre Biografie schauen. Wo sind Sie groß geworden? Wo haben Sie Ihre ersten Schritte gemacht?
Bei Köln bin ich groß geworden und habe mich eigentlich von Anfang an für Tierfilm interessiert. Was heißt interessiert? Also ich habe immer gerne Tierfilme geguckt.
Ihr Vater war, glaube ich, im Marketing tätig. Die Mutter hat auch gearbeitet. Zwei Geschwister. Also waren das Eltern, die Ihnen automatisch die Welt gezeigt haben oder war das sehr beschaulich?
Also die Welt gezeigt jetzt nicht. Wir sind immer gerne nach Italien gereist. Ich glaube eher so klassisch. Und das war immer sehr schön. Da haben wir dann auch schön gecampt. Hat man ja auch einen Haufen Natur. Aber in die Welt gereist sind wir dann erst, als wir alle ein bisschen älter waren. Also dann bin ich auch mit meiner Mutter nach Asien. Mein Vater hat mich dann auch in Brasilien besucht. Also da sind wir dann auch ein bisschen rumgereist.
Sie haben in Würzburg Tropenökologie studiert. Da gab es einen Aushang und der war eine Initialzündung. Was stand da drauf?
Genau, also ich habe mein Grundstudium in Gießen gemacht, bin dann zum Hauptstudium eben wegen Tropenökologie und Verhaltensbiologie nach Würzburg gewechselt. Und wie es dann so ist, so fünftes Semester, man kommt nirgends in einen Kurs rein und ich hing so ein bisschen durch, ich kannte noch keinen und dann habe ich diesen Aushang gesehen, wer kann sofort nach Brasilien irgendwas mit Ameisenbären und ich hatte noch nie irgendwas von Ameisenbären gehört, man sah so ein Tier auf dem Foto, hatte ich noch nie gesehen, aber ich habe gedacht, ach komm, ich melde mich da mal. Ich war noch überhaupt nicht weit genug im Studium, also ich war eigentlich noch gar nicht an so einer, also man musste irgendwie fortgeschritten sein und ich war ja blutiger Anfänger, aber ich war, und das finde ich immer noch krass, die Einzige, die sich auf diese Möglichkeit gemeldet hat, weil es eben über Weihnachten und Silvester war und weil man halt wirklich so innerhalb von 2 Wochen los musste. Und das war einfach ein Riesenglück. Die mussten mich nehmen, die hatten keinen anderen.
Und wo sind Sie dann gelandet? Im Pantanal gleich oder woanders?
Nee, woanders. In Nordbrasilien, also ganz oben an der Grenze nach Venezuela im Bundesstaat Roraima. Und da ist eigentlich so eine ganz offene Grassavanne. Da baut aber eine Firma Akazienplantagen an. Also man muss ehrlich sagen, also eigentlich eine Umweltsauerei, weil Savannen so eine ganz sensibles Ökosystem sind. Und wenn da einmal Plantagen drauf standen, dann wird das nie mehr so eine Savanne, wie es vorher war. Aber naja, die wollten auf jeden Fall so ein FSC-Ökosiegel haben. Und dafür muss man die Tiere in den Plantagen erforschen. Also vor allem die bedrohten Tierarten. Und lustigerweise hampeln in diesen Plantagen überall Ameisenbären rum. Also die Plantagen sind voll mit Ameisenbären.
Und was gefällt denen da so gut?
Ja, also Akazien sind Bäume, die den Boden in Anführungsstrichen verbessern, also vor allem verändern, weil die können Stickstoff anreichern. Dadurch verändert sich die Bodenzusammensetzung und das gefällt ganz offensichtlich und natürlich auch die Blattstreu gefällt den Ameisen und Termiten gut. Und deswegen sind diese Plantagen voller Ameisen und Termiten und dann denkt sich der Ameisenbär auch, Mensch.
Super. Hat der Ameisenbär eigentlich eine Lieblingsameisen- und Termitensorte? Ist das so wie bei Eis oder gibt es da nur ein Einheitsmodell?
Ja, also es gibt auf jeden Fall Ameisen, die sie gar nicht fressen. Also sehr zum Leidwesen der Plantagenfirma sind das Blattschneiderameisen. Da haben sie keinen Bock drauf. Wahrscheinlich, weil die sehr, sehr starke Mundwerkzeuge haben und sich eben mechanisch sehr stark verteidigen können. Lustigerweise ist aber ihre Lieblingsameisensorte im Pantanal sind Feuerameisen. die dann wiederum, also wenn man da selbst reintritt, das habe ich natürlich schon tausendmal gemacht, weil ich dann Proben nehmen muss und dann muss ich dahin, wo der Ameisenbär gerade gefressen hat und da rennen natürlich total wütende Ameisen in der Gegend rum, die den ersten anfallen, den sie sehen und das bin dann ich in dem Fall. Und das tut
und
echt...
Und dann kommt gleich eine Armee, gell, die sind hart drauf.
Ja, die sind hart drauf eben. Ja. Und das tut Schweine weh. Ja. Die haben dann eben so eine chemische Verteidigung. Und das scheint aber den Ameisenbären, also es tut ihm weh. Man sieht von Weitem, weiß ich schon, wenn ein Ameisenbär Feuerameisen frisst, dann trappelt der nämlich so und streift die sich von der Schnauze runter. Aber irgendwie fährt er drauf ab. Ist vielleicht so die scharfe Currywurst oder so.
Frau Möcklinghoff?
Ja.
Sie sind mir schon wieder ausgebüxt in Richtung Ameisenbär. Ich bringe Sie noch einmal kurz nach Würzburg zurück. Ihre Studentenstadt, gibt es da einen Lieblingsort? Das frage ich einfach, weil es bei uns im Sendegebiet liegt. Und dann kommen wir wieder zu den Bären.
Ja, das ist jetzt auch schon eine Weile her, muss ich zugeben. Aber ich bin immer gerne, ich weiß aber gar nicht mehr, wie das hieß, an der Alten Brücke gab es so ein eigentlich sehr feines Restaurant, was aber so ein ganz gemütlichen Vorraum mit Kamin und so hat, wo man dann so Bratwürstchen und Bier zu sich nehmen kann. Das fand ich immer sehr schön.
Zu Gast bei Franziska Eder,
Lydia Möcklinghoff, weiß tierisch viel.
Sie haben gesagt, es gibt einen Ameisenbären im Zoo oder die sind da zumindest theoretisch zu halten, oder?
Ja, genau, die gibt es im Zoo. Ja.
Und wie geht's denen da?
Es sind Tiere, die im Zoo aufgewachsen sind, die haben nie irgendwas anderes gesehen und ich habe überhaupt nicht den Eindruck, dass es denen da wahnsinnig schlecht geht. Also ich glaube, dass das schon in Ordnung ist.
Weil er vielleicht auch ein gemächlicher Genosse ist, oder? Also es gibt sicher ja Tierarten, das wissen Sie als Biologin, die sich für Zoohaltung besser eignen und manche, denen es weniger gut tut.
Genau, also das definitiv. Es gibt Tiere, die so muss man wahrscheinlich oder sollte man nicht im Zoo halten. Beim Ameisenbären, der ist einfach wahnsinnig anpassungsfähig. Also das sehen wir in freier Wildbahn. Je nachdem, wo er lebt, verhält er sich ganz anders. Und so passt er sich dann, glaube ich, auch einfach sehr gut an das Leben im Zoo an.
Kann man die in Bayern in einem Zoo auch sehen?
Boah, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Da müssen Sie nachgoogeln,
ja,
wenn Sie es gerne
ja
hätten.
Ich bin ja Feldforscherin, ich bin ja gar nicht auf Zootiere spezialisiert.
Haben Sie denn, die Sie so begeistert von Natur und von Tieren erzählen, überfällt Sie manchmal auch so eine kleine Endzeitstimmung, was die Klimakrise, was das Artensterben angeht oder können Sie sich frei davon machen?
Nein, also frei davon kann sich, glaube ich, keiner machen. Aber was mir immer wichtig ist, ist die Hoffnung nicht zu verlieren und immer zu sehen, die guten Seiten zu sehen, was es auch für Erfolge gibt und eben die Hoffnung nicht zu verlieren, dass sich irgendwann die Menschheit an der Hand packt und einfach so eine Heldengeschichte schreibt und diese Welt rettet.
Stichwort Tropenökologie. Wie geht's denn den brasilianischen Regenwäldern gerade?
Genau, also es ist natürlich ein Riesenproblem. Es werden riesige Flächen abgeholzt und das Hauptproblem ist, dass wir eigentlich, also dass es ganz, 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 ganz kurz vor 12 ist. Also wir sind kurz vor diesem Tipping Point des Amazonas, sagt man immer. Also der Amazonas ist ja ein riesiger Wald, der wahnsinnig viel Wasser verdunstet und deswegen das ganze Wassersystem für den südamerikanischen Kontinent bietet. Und je weniger verdunstet, desto weniger kann sich auch der Amazonas selbst am Leben halten. Und das ist die große Angst aktuell, dass eben dann zwar noch ein großes Stück Amazonas übrig ist, der aber langsam zur Savanne wird, weil es einfach nicht mehr reicht an Wasser, an Regen, das er selbst in die Luft schickt.
Wir haben jetzt immer gesagt, Sie sind Tropen- und Verhaltensbiologin. Das stimmt natürlich auch, aber eigentlich könnte ich Sie fast auch als Wissenschaftsjournalistin bezeichnen, oder?
Ja, ich bin tatsächlich beides. Also tatsächlich, es ist so, dass zoologische Forschung nicht sehr gut finanziert ist. Also ich habe das riesen Glück, dass ich seit ganz, ganz vielen Jahren vom Dortmunder und vom Kölner Zoo finanziert werde, aber eben erst, wenn ich in Brasilien stehe. Wenn ich in Köln bin oder wenn ich hier in Deutschland bin, dann muss ich schauen, dass ich mich anderweitig finanziere und das mache ich mit Wissenschaftsjournalismus. Also ich arbeite unter anderem für die Radioformate von der Maus und habe aber auch meinen eigenen Podcast.
Und da werden Sie ganz schwärmerisch, weil Sie da auch vermitteln, wie wertvoll diese Tier- und Pflanzenwelt ist, oder? In Ihrem Podcast.
Genau, also da werde ich wirklich schwärmerisch. Das ist mein totales Baby. Tierisch, Entdeckungsreise in die wilde Welt der Tiere heißt der Podcast. Gerne mal reinschalten. Also zum einen ist es halt super, weil wir da so richtig über Tiere abnörden können. Also ich sage wir, das mache ich zusammen mit Frauke Fischer. Das ist lustigerweise die Frau, die den Aushang damals gemacht hat. Wer will sofort Ameisenbären suchen? Genau, bei der habe ich studiert und wir sind mittlerweile gut befreundet und machen jetzt diesen Podcast zusammen. Die war 10 Jahre Antilopenforscherin in Afrika, in Westafrika und ist heute eben auch Expertin für Biodiversität und für Artenschutz. Und eben, da können wir auch ganz, ganz toll erzählen, warum wir Arten schützen sollten und wofür wir eigentlich den Artenreichtum auf dieser Erde brauchen.
Dass Sie gut über Ameisenbären abnörden können, das wissen wir jetzt alle. Geben Sie uns ein Beispiel aus tierisch. Über welches Tier können Sie noch ganz formidabel abnörden?
Ah, da gibt's die verrücktesten Sachen. Also wir hatten es über Eishaie, die mit 150 Jahren ja erst in die Pubertät kommen. Wir hatten es über, jetzt bleibe ich im Meer, ich sage jetzt einfach mal die ersten Sachen, die mir einfallen, weil wir hatten so unglaublich viele Tiergeschichten schon. Wir hatten es auch über Heringe, die sich über eine Furzgeheimsprache unterhalten. Also es gibt wirklich, dann gibt es eine winzige, die kleinste Schnecke der Welt, die ihr Häuschen mit Kot schmückt. Also es gibt ganz tolle Sachen zu erzählen. Und vor allem gibt es aber zu erzählen, dass wir diesen Reichtum eben heutzutage ganz, ganz besonders brauchen. Jetzt in Zeiten des Klimawandels, in Zeiten, wo die Natur immer weniger Platz hat. Denn je reicher ein Ökosystem ist, desto besser kann es sich an diese Veränderungen anpassen. Und deswegen sollten wir auf jeden Fall schauen, dass wir alle Tiere auf dieser Erde schützen und möglichst viele Arten am Leben halten. Eben auch so Arten, wo man vielleicht erstmal denkt, naja, also wir kommen auch klar ohne die, wie zum Beispiel den Ameisenbären.
Haben Sie in Ihrem Podcast schon verraten, was das Sechsbindegürteltier so veranstaltet?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das Sechsbindegürteltier ist ein Favoritentier von mir. Ich sage immer, wenn ich irgendwann mal in Rente gehe, dann setze ich mich in so einem Klappstuhl ins Pantanal und beobachte Sechsbindegürteltiere. Die sind nämlich auch überhaupt gar nicht erforscht. Und was zum Beispiel überhaupt nicht wissenschaftlich publiziert ist, ist, dass Sechsbindegürteltiere die wildesten Sexpartys abfeiern. Also die treffen sich und dann gibt es 2 Tage, sind 13 Gürteltiere wie die Wilden dabei, sich zu verfolgen. Meistens ein Weibchen, viele Männchen und da geht die Luzi richtig ab, muss man mal sagen.
Aber die schreiben sich mit CH, nicht mit X.
Ja, genau. Die schreiben sich mit CH, Sechsbindegürteltier. Man hat die Gürteltiere so ein bisschen nach der Anzahl ihrer Gürtel eingeteilt. Also die haben ja immer diese Hinternplatte, die haben vorne die Platte, dazwischen sind so Unterteilungen wie so Gürtel und die sind unterschiedlich. Also die Sechsbindegürteltiere haben 6 Gürtel und 6 auch.
1:1 der Talk heute mit der Tropen- und Verhaltensbiologin Lydia Möcklinghoff. Und außerdem ist sie auch eine Frau, die sehr begeistert und sehr kundig Wissen vermitteln kann über Biologie und über Artenschutz. Wir haben noch überhaupt nicht besprochen, wie alt der Ameisenbär eigentlich wird. Wenn Sie seit 14 Jahren schon welche beobachten und immer wieder dieselben treffen, dann wird der gar nicht so unalt in freier Wildbahn, oder?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist nämlich einer der Faktoren, die man gar nicht weiß über wildlebende Ameisenbären. Also es steht überall, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wenn man bei Wikipedia guckt, aber an vielen Orten steht, Ameisenbären in freier Wildbahn werden 12 Jahre alt. Wenn man weiß, was wissenschaftlich schon publiziert wurde über große Ameisenbären, dann weiß man, das ist ein reiner Fantasiewert, weil da gibt es keine Studie zu. Meines ist die längste Studie an wilden Ameisenbären, die es überhaupt gibt. Und ich habe tatsächlich eine Ameisenbärin, die kenne ich schon seit 2010. Da habe ich sie zum ersten Mal gesehen, da trug sie ein Baby auf dem Rücken. Und letztes Jahr habe ich sie, also ich sehe sie eigentlich fast jedes Jahr, sie heißt Carol. Und letztes Jahr habe ich sie auch gesehen, auch mit dem Baby auf dem Rücken und sie wirkte eigentlich relativ fit, also habe ich diese 12 Jahre jetzt eigentlich schon widerlegt. Im Zoo werden Ameisenbären tatsächlich sehr, sehr alt, also bis zu 27 Jahre alt.
Nun sind wir ja technisch relativ weit und wer viel Tierfilme schaut, der weiß, dass man Tieren auch Sender um den Hals binden kann etc. Und dann könnten sie eigentlich einen Sender in Brasilien haben und in Köln in ihrem Wohnzimmer die Ameisenbären verfolgen, aber das wollen sie nicht machen, oder? Dass die so ein Halsband kriegen, das ist nicht möglich.
Ich habe das gemacht. Ich habe das vor einigen Jahren, hatte ich einige Halsbänder. Das hat aber, also das stellt man sich sehr viel leichter vor, als es dann eigentlich ist. Also zum einen Ameisenbären so ein Halsband anzulegen. Wer jetzt ungefähr eine Vorstellung hat von der Form vom Ameisenbären, ahnt schon.
Ah, das rutscht nach vorne
das
runter.
Das würde sofort runterfallen.
Verstehe.
Das heißt, man muss
Sie
ihm
brauchen
so eine
eher
Art,
ein Geschirr.
Genau, so ein Geschirr. Wie so ein Hundegeschirr muss man ihm anlegen. Und dann ist es aber so, dass diese GPS-Halsbänder, die eben Satellitendaten aufnehmen, die brauchen eine relativ große Batterie. Also das wird dann an das Gewicht des Tieres angepasst. Also da gibt es auch feste Vorgaben, wie viel die wiegen darf. Und je nachdem, wie viel diese Batterie wiegen darf, so lange funktioniert dieses Halsband und nimmt Daten auf. Und das ist theoretisch ein Jahr. Das klingt gut. Aber tatsächlich in der Praxis, das Pantanal ist ein wahnsinnig wilder Lebensraum. Also bei mir hat das längste, was das Halsband funktioniert hat, waren, glaube ich, 4 Monate. Das Jaguar-Projekt hat genau die gleichen Probleme, weil überall ist Wasser, überall sind Dornen, überall sind irgendwas passiert immer. Ein Ameisenbär hat sich tatsächlich diesen, also wir wissen nach wie vor nicht wie, aber hat es geschafft, dieses Gestell auszuziehen. Und ich habe dann einfach für mich festgestellt, also ich war wahnsinnig nervös, als die Tiere diese Sachen anhatten, weil ich eigentlich jemand bin, meine ganze Forschung ist uninvasiv, also so, dass die Tiere gar nicht gestört werden. Und in dem Fall werden sie natürlich schon gestört. Die Daten sind unglaublich. Die sind so toll, weil man halt wirklich mehrere Punkte pro Tag hat, wo sich der Ameisenbär bewegt hat. Man weiß genau, wie sind die Streifgebiete. Man weiß genau, wie viel Wald braucht ein Ameisenbär, wenn es zum Beispiel heißer wird. Und im Pantanal soll es in Zukunft 30% trockener und 7 Grad wärmer werden, wenn es ganz dumm läuft mit dem Klimawandel. Und dann müssen wir wissen, um diese Tierart schützen zu können, wie passt sie sich da an. Aber gleichzeitig ist es natürlich schon ein Eingriff ins Leben der Tiere. Und ich habe die dann immer gesucht, ob es ihnen gut geht. Es ist nichts passiert, aber ich hätte mich niemals einfach nur in Köln aufs Sofa setzen können und hoffen, dass es den Tieren gut geht. Also ich musste da vor Ort sein. Und das waren tolle Daten, die kann ich auch super gebrauchen. Aber danach habe ich für mich entschieden, dass das nicht meins ist.
30% trockener, 7 Grad wärmer.
Ja.
Das ist eine absolute Katastrophennachricht für dieses Gebiet.
Genau. Ja, das ist es absolut. Wir sind im Moment nicht sicher, ob wir das schon sehen. Also das Pantanal ist ein wahnsinnig dynamisches System. Ich habe schon gesagt, das ist einmal im Jahr wird es komplett trocken, einmal im Jahr wird es total nass. Dann kann der Wasserspiegel 7 Meter über der Trockenzeit liegen. Dann gibt es immer wieder trockenere Phasen, also man spricht im Pantanal von so 7 Jahreszyklen, 7 Jahre mehr Trockenheit, 7 Jahre mehr Feuchtigkeit. Und deswegen ist es wahnsinnig schwer zu sagen, ob wir schon Effekte vom Klimawandel sehen. Mein Eindruck, dazu gibt es aber keine Forschungshintergründe, aber mein Eindruck ist ja. Also wir hatten vorletztes Jahr ein ganz, ganz furchtbares Jahr, wo alle Seen ausgetrocknet sind bei mir im Studiengebiet. 110 Quadratkilometer, weit über 100 Seen, alle ausgetrocknet. Eine Katastrophe für die Tiere. Die ganzen Wasserschweine, die ganzen Kaimane, alle mussten sich am Fluss tummeln, wo noch ein bisschen Wasser drin war. Und das hatte ich noch nie gesehen. Das hatte man mindestens in den letzten 50 Jahren nicht gesehen. Also mein Eindruck ist, es kommt einfach jedes Jahr so ein Ticken weniger Wasser runter, dann hat es trotzdem sehr, sehr feuchte Jahre und trotzdem ein bisschen trockenere Jahre. Aber tendenziell wird es immer so ein bisschen trockener, weswegen solche Katastrophenjahre sich möglicherweise häufen werden. Wir hoffen einfach mal nicht. Wir hoffen, ich bilde es mir ein.
Jetzt haben wir viel über die Tierwelt gesprochen. Was bedeutet das für die Menschen, die dort leben? Sie haben gesagt, es gibt Rinderzüchter, aber welche Art Menschen leben dort in diesem Tal oder gibt es überhaupt so sehr viele?
Es gibt nicht viele, aber es gibt sie und es ist eine ganz eigene Kultur. Es ist wahnsinnig spannend, denn Brasilien wurde größtenteils von den Küsten aus besiedelt, also kolonialisiert. In diesem Fall kamen die Menschen aber von der anderen Seite, nämlich vom Rio Paraguay, und die sind von Argentinien und Uruguay hochgekommen. Das heißt, es ist eine völlig andere Kultur als im Rest von Brasilien. Es ist so eine richtig alte Cowboy-Kultur. Morgens die Cowboys reiten ins Feld mit Lasso am Sattel, mit Cowboy-Hut, also so richtig, wie man sich das vorstellt. Es ist eine sehr stille Kultur.
Aber keine Indigene, wie ich sie verstehe.
Ja, gibt es auch, aber die meisten sind tatsächlich Siedler von vor 400 Jahren sozusagen. Und es ist sehr eigen. Also es ist ganz anders als das Klischee, das wir haben von den Stränden von Copacabana und so weiter. Und die Leute, die haben auf jeden Fall Angst vor diesen Veränderungen, die der Klimawandel auch mitbringt. Denn die Pantanedos, wie sie sich nennen, sind sehr, sehr stolz auf ihren Lebensstil und auf ihre Kultur und auf ihre Landschaft und ihre Natur. Die lieben das alles. Aber je trockener es wird, das ist so ein Seiteneffekt, desto eher kommen auch zum Beispiel LKWs oder größere Fahrzeuge ins Pantanal. Bisher ist das gar nicht zugänglich, also vor allem nicht zur Regenzeit. Und dadurch kann es natürlich intensiver bewirtschaftet werden. Und dadurch fressen sich eben immer mehr Farmen, die nicht diese traditionelle Form der Rinderzucht machen, sondern diese so intensive Form der Rinderzucht mit Abholzung immer mehr ins Pantanal.
Jetzt haben wir noch Zeit für zwei Fragen. Meine Schlussfrage traue ich Ihnen noch nicht zu stellen, deshalb mache ich jetzt noch eine, die Ihnen gefällt. Was sind Ihre weiteren Projekte? Wir haben über Ihre Bücher überhaupt nicht gesprochen, auch die gibt es. Dann gibt es den Podcast. Gibt es noch ein Forschungsbaby, von dem Sie uns kurz erzählen wollen?
Ein Forschungsbaby vielleicht nicht, aber ich empfehle auf jeden Fall sehr auch die Radioformate von der Maus. Die sind auf jeden Fall auch super. Und da mache ich die Kackgeschichten. Das ist eine Reihe über Kacken, Pinkeln und Pupsen im Tierreich. Da gibt es wahnsinnig viel zu erzählen. So viel kann ich verraten. Ich habe heute den Beitrag darüber gemacht, wie gehen Seesterne eigentlich aufs Klo? Kann sich jetzt mal jeder überlegen.
Die haben irgendwann ein Loch. Haben sie oder nicht?
Ja, teilweise haben sie zwei Löcher, teilweise haben sie nur eins.
Okay, verstehe. Dann werden wir nachrecherchieren. Letzte Frage.
Ja.
Wenn ich jetzt theoretisch so einen großen Ameisenhaufen im Garten hätte,
ja,
würde sich Karl eventuell als Haustier eignen?
Nee. Also, erstmal ist es natürlich bescheuert, Tiere aus Südamerika in Deutschland freizulassen. Das ist schon immer ganz, ganz schief gegangen. Aber auch abgesehen davon, Ameisenbären, also A, fressen sie ja nur bestimmte Ameisen. Ich würde vermuten, Karl würde der sagen so, nee, also nee, sorry, das schmeckt nicht. So deutsche Ameisen, das ist ja komisch.
Ein bisschen mager vielleicht.
Ja, und also weiß man nicht, wie deutsche Ameisen sich geschmacklich von südamerikanischen unterscheiden. Ich würde aber sagen, er würde sagen, nee. Und er hat natürlich diese langen Krallen und Ameisenbären fummeln an allem rum und nehmen alles auseinander. Also ja, ihre Wohnung wäre nicht mehr dieselbe, würde ich mal
aber
so sagen.
Aber Ameisenbären fummeln anders als das Sechs-Bindegürteltier.
Das stimmt.
Auch das haben wir in dieser wunderbaren Radiostunde mit Ihnen gelernt, für die ich mich nur von Herzen bedanken kann. Herzlichen Dank an die Tropen- und Verhaltensbiologin Lydia Möcklinghoff. Vielen herzlichen Dank.
Sehr, sehr gerne. Tschüss.